Zur Sendung Katechismus begrüßt Sie ganz herzlich Michael Wielert und ich begrüße auch ganz herzlich unseren Referenten, Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Guten Tag, Herr Dekan.
Grüß Sie Gott.
Es freut mich, dass Sie sich wieder Zeit nehmen, uns Rede und Antwort zu stehen zu den Texten des Katechismus. Wir haben das letzte Mal ein Kapitel abgeschlossen, nehmen heute das zweite Kapitel mit der Überschrift »Die Sakramente der Heilung« und die Artikelnummer dazu ist die 1420. Herr Dekan, ich würde sagen, wir beginnen gleich mit den Texten, sodass wir nachher auch noch Zeit haben für die Fragen unserer Hörer.
Ja.
Durch die Sakramente der christlichen Initiation erhält der Mensch das neue Leben in Christus. Nun aber tragen wir dieses Leben in zerbrechlichen Gefäßen. Jetzt ist es noch mit Christus verborgen in Gott. Wir leben noch in unserem irdischen Zelt und sind dem Leiden, der Krankheit und dem Tod unterworfen. So kann auch das neue Leben als Kind Gottes geschwächt und durch die Sünde sogar verloren werden.
Die Sakramente der christlichen Initiation, das sind immer so schöne Fremdwörter, Initiation, das heißt also des Hineingehens in das Leben mit Christus, da ist gemeint das, was wir bereits abgehandelt haben, die heilige Taufe, die heilige Firmung, die heilige Kommunion, die Eucharistie. Das sind die Sakramente der christlichen Initiation. Zur Taufe hat man ja die Menschen lange vorbereitet, zunächst in den ersten Jahrhunderten, obwohl man auch ganze Familien getauft hat. Aber die Vorbereitung war dann doch immer längere Zeit, die Hinführung und dann das Sakrament der Firmung, das ist dann in der Regel dann mit dem Taufsakrament gespendet worden. Und dann die Eucharistie, die ja mit einer großen Geheimhaltung versehen war in den ersten Jahrhunderten. Also die Sakramente der christlichen Initiation vermitteln das neue Leben in Christus. Und dieses neue Leben in Christus gilt es zu bewahren, aber wir sind schwache Menschen, immer wieder bedroht. Wir sind durch die Erbsünde ja beschädigt, durch die Schuld unserer Stammeltern. Und deshalb sind ja Krankheit, Leid und Tod in die Welt gekommen. Und darunter leiden wir. Aber wir sind auch Menschen, die immer wieder diese Liebe, die Gott uns schenkt, nicht genügend beantworten. Und manchmal eben auch gegen die Liebe Gottes verstoßen. Und das ist die Sünde. Und durch die Sünde kann das Gnadenleben, das neue Leben als Kind Gottes geschwächt werden und durch die Todsünde sogar verloren werden. Da geraten wir also aus dem Stand der Gnade hinaus. Und diese Sorge hatten ja die frühen Christen schon immer sehr stark, dass sie aus der Gnade Gottes hinausfallen. Und deshalb haben sie häufig auch die heilige Taufe so weit aufgeschoben. Das gilt für die, ja gerade für das dritte, vierte Jahrhundert, fünfte Jahrhundert, dass die immer geschaut haben, dass sie erst möglichst spät getauft werden, um ja sicher in den Himmel zu kommen. Nur ist das immer eine gefährliche Geschichte, denn man kann ja auch sterben und dann könnte man vielleicht die heilige Taufe gar nicht mehr empfangen. Aber gehen wir jetzt zum nächsten.
Jawohl, der nächste Abschnitt mit der Nummer 1421. Der Herr Jesus Christus, der Arzt unserer Seelen und unserer Leiber, der dem Gelähmten die Sünden vergeben und ihm wieder die Gesundheit geschenkt hat, will, dass seine Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes sein Heilungs- und Heilswerk fortsetzt. Dessen bedürfen auch ihre eigenen Glieder. Dazu sind die beiden Sakramente der Heilung da, das Bußsakrament und die Krankensalbung.
Da denkt man an den Gelähmten, der dem Gelähmten die Sünden vergeben und ihm wieder die Gesundheit geschenkt hat. Das ist diese Geschichte, die im Neuen Testament erzählt wird, wo einer gelähmt zu Hause liegt und Jesus kommt in den Ort und niemand ist es zunächst, der ihn dorthin bringt. Aber er hat vier Freunde und die tragen ihn hin und die bringen ihn zu Jesus. Das heißt, die anderen Leute lassen ihn ja gar nicht durch, lassen die Freunde nicht hindurch, die damit der Bahre inmitten der Schlange stehen, die zu Jesus wollen. Und da haben die Freunde die Idee, dass sie Jesus sozusagen aufs Dach steigen. Sie gehen hinauf, sie decken das Dach ab und lassen dann den Gelähmten direkt vor Jesus hin. Vor Jesus liegt jetzt dieser Gelähmte auf der Bahre da und Jesus schaut ihn an und sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und jetzt stehen die alle da und sagen, Sünden vergeben? Das kann doch nur Gott allein. Und dann sagt Jesus, und das ist jetzt der zweite Schritt, steh auf, nimm deine Bahre und geh, damit ihr seht, dass der Menschensohn auch Sünden vergeben kann. Hier erweist sich Jesus als Gottes Sohn. Hier erweist er sich in der Vollmacht Gottes. Sündenvergebung, das schenkt der Herr. Gesundheit und Sündenvergebung, beides schenkt der Herr. Und beide Sakramente werden hier angesprochen, das Bußsakrament mit der Vergebung der Sünden und das Sakrament der Krankensalbung mit der Bitte um Heilung, um Genesung, um Kraft, das Leid zu tragen.
Wir kommen zum Artikel 4, das Sakrament der Buße und der Versöhnung. Die zum Sakrament der Buße hinzutreten, erlangen für die Gott zugefügten Beleidigungen von seiner Barmherzigkeit Verzeihung und werden zugleich mit der Kirche wieder versöhnt, die sie durch ihre Sündigen verwundet haben und die zu ihrer Bekehrung durch Liebe, Beispiel und Gebete mitwirkt.
Die enge Beziehung zwischen Kirche und Sünder wird hier verdeutlicht. Die zum Sakrament der Buße hinzutreten, also die zum Beichten kommen, erlangen für die Beleidigungen, die sie durch ihre Sünden getan haben, von Gott Barmherzigkeit. Aber sie werden auch mit der Kirche wieder versöhnt. Das heißt, es geschieht immer, wenn wir Gott beleidigen, auch ein Bruch in der Beziehung zur Kirche. Eine Entfernung sozusagen. So wie wir uns von Gott entfernen, entfernen wir uns gleichzeitig auch von der Kirche. Und jetzt geht es darum, in der Heiligen Beichte, dass wir zum einen mit Gott wieder versöhnt werden. Gott verzeiht uns unsere Sünden. Aber wir werden zugleich auch wieder mit der Gemeinschaft der Gläubigen versöhnt, die wir durch die Sünde verwundet haben. Das sind die letztlichen Sünden gedacht. Aber wenn natürlich ein totaler Bruch eingetreten ist, das wäre die Todsünde. Und die Kirche, die anderen Gläubigen, helfen ja mit durch ihr Gebet, durch Liebe, Beispiel, dass einer wieder zurückfindet. Ich denke mir jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Schüler einlade zur Schülerbeichte, dass die Mutter dann halt sagt, also geh hin, jetzt ist Beichten, und dann gibt sie ihm einen sozusagen innerlich einen Anschub, dass er dieses Sakrament empfängt. Oder dem Jugendlichen sagt, du, es wird Zeit, dass du jetzt zum Beichten gehst. Gerade jetzt in dieser Zeit auf Ostern hin, wie viele Angehörige machen den anderen darauf aufmerksam, zum Beispiel den Mann oder eben Kinder oder die Oma sagt was. Und ich meine, das sind natürlich gute Anstöße. Oder wenn man erlebt, wie der Vater zum Beichten geht, wie der Vater regelmäßig zum Beichten geht, wie die Mutter regelmäßig zum Beichten geht. Das ist für die Kinder Vorbild und Anstoß. Und natürlich, wenn eine solche Mutter, ein solcher Vater dann ein gutes Wort sagt, das fällt dann noch auf ganz anderem Boden, als wenn die Eltern sich jetzt abschätzig äußern würden und dann schon sagen, jetzt gehen wir hin, aber Wert hat sowieso keinen. Ja, also es kommt schon auf das gute Wort auch an. Und da sind wir als Gläubige immer wieder auch gefordert, dass wir die anderen da mitnehmen und ein gutes Wort sagen. Und manchmal kann man ja immer so Abschätziges hören über die Heilige Beichte, als ob das das Allerschlimmste wäre. Vor kurzem habe ich irgendwo gelesen, hat eine Frau gesagt, ich lasse mich äußerst ungern fotografieren. Das ist fast nur schlimmer wie das Beichten. Und da wird nicht erkannt, dass die Heilige Beichte ein Geschenk ist, ein Geschenk des auferstandenen Herrn, und dass wir da wirklich Befreiung erfahren. Andere Religionen beneiden uns im Grunde genommen darum, dass wir dieses Sakrament haben. Und die evangelische Kirche, die hat es ja auch erst im 18. Jahrhundert verloren und ist gegenwärtig dabei, es wieder neu zu entdecken, wie anderes auch.
Kann man sagen, ab wann dieses Sakrament der Beichte, wir kommen ja gleich zu den unterschiedlichen Namen, ab wann das eingeführt worden ist, ab wann es das gegeben hat und aus welchem Anlass? Denn ich gehe nicht davon aus, dass es in der Urgemeinde bereits schon da war.
Ja, in der Urgemeinde war es ja zunächst nicht in dem Ausmaß da. Das hat sich freilich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt. Das wäre jetzt eine lange Geschichte, wie sich das, aber ich glaube, da kommen wir noch drauf zu sprechen.
Okay, dann warten wir das ab, greifen wir nicht vor. Dann kommen wir jetzt zu den Namen. Wie wird dieses Sakrament genannt? Man nennt das Sakrament, man nennt es Sakrament der Umkehr, denn es vollzieht sakramental die Umkehr, zu der Jesus aufruft, den Schritt der Rückkehr zum Vater, von dem man sich durch die Sünde entfernt hat.
Umkehr, das heißt ganz einfach, dass man erkennt, dass der Weg, den man eingeschlagen hat, nicht der richtige ist, dass man auf dem Holzweg ist. Und hier in diesem Sakrament haben wir die Chance, umzukehren und mit der Gnade Gottes wieder den rechten Weg zu gehen, den Weg, der hinführt zum ewigen Leben. Die Rückkehr zum Vater, hier haben wir das Bild des verlorenen Sohnes vor uns. Der verlorene Sohn, der vom Vater das Erbteil will, der dann hingeht und das ganze Vermögen durchbringt und dann landet er schließlich, ja, im Schweinestall, im Saustall. Das ist die tiefste Erniedrigung für einen Juden, die man sich denken kann. Aber er hat das Leben, er hat das Leben gerettet. Das ist ja das eine. Aber dann schaut er neidisch auf die Schweine, was die zu fressen kriegen und er, was er für einen Fraß bekommt, und das ist noch schlechter wie das, was die Schweine kriegen. Und da denkt er daran, wie haben es doch die Knechte bei meinem Vater. Und da setzt dann sozusagen die Umkehr ein. Da setzt in dem Augenblick ein die Reue. Er erkennt, ich habe alles falsch gemacht. Und jetzt macht er sich dann auf den Weg. Er weiß nicht, wie der Vater ihn aufnehmen wird. Er muss damit rechnen, dass der Vater ihn hinauswirft. Aber der Vater wartet auf ihn. Und der Vater umarmt ihn. Und er, der nach Schweinedreck stinkt, dem sagt der Vater, komm in meine Arme. Er umarmt ihn, er küsst ihn. Und er sagt zu den Knechten, hol schnell das beste Gewand. Und er steckt ihm einen Ring an den Finger zum Zeichen. Ich nehme dich als Sohn wieder an. Und auch sehr schön wird es da geschildert in der Heiligen Schrift. Und er schaut dafür, dass er wieder Schuhe an die Füße bekommt. Das hat Bräugler mal so wunderbar gemalt, wie der das nur einen Schuh hat und der ist ganz zerfetzt. Also dieser verlorene Sohn, er wird von vielen Malern dargestellt, dieser verlorene Sohn, der heimkehrt zum Vater. Und so sind wir auch. Denn Umkehr heißt Hinwendung zum Vater. Hinkommen zu ihm, der uns liebt von allem Anfang an. Und der nicht will, dass wir verloren gehen. Und Jesus sagt, kehrt um. Fangt dein neues Leben an.
Man nennt es Sakrament der Buße, weil es einen persönlichen und kirchlichen Schritt der Umkehr, der Reue und Genugtuung des sündigen Christen darstellt.
Ja, da sind wesentliche Punkte genannt als Sakrament der Buße, weil es einen persönlichen und kirchlichen Schritt der Umkehr, und hier kommt das Entscheidende, der Reue und Genugtuung des sündigen Christen darstellt. Also, dass wir uns eingestehen, dass wir versagt haben, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir nicht so weiterleben wollen wie bisher. Und das ist ja immer sehr wichtig, dass wir auch erkennen, es muss anders werden. Und das ist sozusagen bei jeder heiligen Beichte die große Chance, dass wir, indem wir unsere Sünden bedenken, also unser Leben bedenken. Das ist ja, jede heilige Beichte ist ja auch eine Besinnung auf unser Leben. Was war gut, was war nichts? Wo sind wir völlig daneben geraten? Wo sind wir schuldig geworden an anderen? Und das, der nächste Schritt ist dann die Reue. Es muss einem leid tun. Und dann auch das Bemühen, es besser zu machen, es gut zu machen, wo man jemanden beleidigt hat, wo man ungut zu den Kindern war, ungut zu den Angehörigen war, dass man hier wieder einfach einen neuen Ton hineinbringt in sein ganzes Leben.
Man nennt es Sakrament der Beichte. Denn das Geständnis, das Bekenntnis der Sünden vor dem Priester ist ein wesentliches Element dieses Sakramentes. Dieses Sakrament ist auch ein Bekenntnis im Sinn der Anerkennung und des Lobpreises, der Heiligkeit Gottes und seines Erbarmens gegenüber dem sündigen Menschen.
Ja, die heilige Beichte. Hier sagt es, ein wesentliches Element ist das Bekenntnis. Es gehören ja immer 5 Stücke zu einer guten Beichte. Das erste ist die Gewissenserforschung, das zweite ist die Reue, das dritte wäre der gute Vorsatz und das vierte, das wäre das Bekenntnis. Das gehört immer wesentlich dazu. Und schließlich das fünfte, das wäre die Buße. Diese 5 Stücke gehören immer zu einer guten Beichte. Das Bekenntnis ist also wichtig. Ohne Bekenntnis geht's nicht. Manche meinen immer, das geht schon so auch, das mache ich mit dem lieben Gott so aus. Da brauche ich da nicht am Pfarrer noch dazu. Da brauche ich nicht in den Beichtstuhl gehen. Das kann ich so ausmachen. Das kann ich, wenn ich im Bett liege und darüber nachdenke, dann kann ich auch meine Sünden bereuen. Natürlich kann ich es da auch bereuen, soll ich es auch bereuen. Aber es gehört immer als Zeichen auch der Reue dazu, dass ich das auch ausspreche. Und die moderne Psychologie bestätigt es ja voll auf, dass es sehr wichtig ist, dass man Dinge auch ausspricht, dass sie gesagt werden. Das ist auch natürlich, ist es ein Stück, ein Akt der Reue, dass ich meine Sünden bekenne und wirklich da jetzt dem Vertreter der Kirche auch, das ist ja in dem Fall der Priester, der auch an Stelle Gottes sitzt, wir sprechen ja vom Beichtvater, der jetzt hier das Bekenntnis entgegennimmt. Und der Priester, der darf ja jetzt da nicht urteilen groß über den Menschen, der da vor ihm steht, sondern er muss handeln im Auftrag Gottes und wirklich auch hier die Barmherzigkeit Gottes dann ausdrücken. Das Sakrament also kommt zustande, wenn ich meine Sünden bekenne, wenn ich es ausspreche. Das ist sehr wesentlich und das nennt man Beichte.
Man nennt es Sakrament der Vergebung. Denn durch die sakramentale Lossprechung des Priesters gewährt Gott dem Beichtenden Verzeihung und Frieden.
Ja, ich spreche dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da wird auch deutlich, dass hier das Kreuz Christi sozusagen, vom Kreuz Christi aus geht die Kraft, die hineingeht in diese Versöhnung mit Gott, in die Vergebung. Das hat uns der Heiland am Kreuz erworben und wenn wir jetzt den Karfreitag begehen, müssen wir auch daran denken, dass der Herr uns das am Kreuz erworben hat mit seinem Blut. Es geht sozusagen immer sein Blut mit hinein in jede heilige Beichte und wäscht uns rein von unseren Sünden.
Man nennt es Sakrament der Versöhnung. Denn es schenkt dem Sünder die versöhnende Liebe Gottes. Lasst euch mit Gott versöhnen. Das können wir nachlesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 20. Wer aus der barmherzigen Liebe Gottes lebt, ist bereit, dem Ruf des Herrn zu entsprechen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. So steht es bei Matthäus, Kapitel 5, Vers 24.
Sakrament der Versöhnung ist ein sehr schöner Ausdruck für dieses Sakrament, wo wir mit Gott wieder versöhnt werden. Denn durch die Sünde trennen wir uns, oder? Wir entfernen uns von Gott. Wir beleidigen Gott. Jede Sünde beleidigt Gott. Und natürlich Versöhnung auch mit dem anderen, mit dem Menschen, der neben mir lebt, dass ich auch hier den Weg gehe, um wieder die Hand auszustrecken, um ihm entgegenzugehen, um ihm den Gruß zu geben. Man muss ihm ja nicht gleich um den Hals fallen, aber dass man wenigstens die kleinen Dinge der Höflichkeit beachtet und nicht am anderen stur vorübergeht, weil man miteinander es nicht mehr kann. Und weil der halt nicht so tut, wie man meint. Natürlich, manchmal sind Dinge da, wo man sagt, wie kann der bloß so gegen mich sein? Aber von uns aus her sollten wir immer wieder uns bemühen um diese Haltung der Versöhnung.
Wir kommen zum nächsten Abschnitt unter der römischen Ziffer 2. Wozu ein Sakrament der Versöhnung nach der Taufe? Abschnitt 1425. Ihr seid reingewaschen, seid geheiligt, seid gerecht geworden im Namen Jesu Christi, des Herrn und im Geist unseres Gottes. Man muss sich bewusst sein, wie groß die Gabe Gottes ist, die uns in den Sakramenten der christlichen Initiation geschenkt wird, um zu erfassen, wie sehr für den, der Christus als Gewand angelegt hat, die Sünde ausgeschlossen ist. Aber der Apostel Johannes sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre, und die Wahrheit ist nicht in uns. Und der Herr selbst lehrt uns beten: Vergib uns unsere Sünden. Dabei verband er die gegenseitige Vergebung unserer Beleidigungen mit der Vergebung, die Gott unseren Sünden gewähren wird.
Durch die heilige Taufe sind wir Kinder Gottes reingewaschen von allem. Und jetzt kommt halt das Dramatische, dass wir nicht in dieser Gnade bleiben, dass wir uns verfehlen, dass wir durch unsere Worte, durch unsere Gedanken, durch unser Handeln einfach nicht so uns verhalten, wie Gott es von uns erwartet. Und manche meinen ja, sie haben keine Sünden. Aber wenn man genau hineinschaut in sein Herz, dann wird man manches finden. Da wird man manches finden, wenn wir die Heiligen betrachten, die haben sich immer als große Sünder betrachtet. Als Menschen, die nicht so handeln, wie Gott es will. Da staunen wir manchmal, wenn wir so Heilige anschauen, wie die heilige Teresa von Avila und andere, die sich bis zuletzt als große Sünder betrachtet haben. Aber wenn wir in unser eigenes Leben hineinschauen, da ist halt manches da, wo nicht so großartig ist, wo wir vielleicht zu egoistisch denken, wo wir zu wenig auf andere zugehen, wo wir im Urteil oft sehr hart sind. Manche Leute sagen ja immer, was soll ich denn beichten, was soll ich denn beichten? Unandächtig gebetet. Ja, das ist natürlich auch nicht ganz toll. Aber wie oft wird das Gebet verschlammt? Wie oft denkt man nicht dran, weil man keinen festen Rhythmus im Tag hat? Wie leicht entwischt einem so ein Fluch, obwohl heute nicht mehr so viel geflucht wird wie früher? Also da muss ich sagen, das hat ja hier einen gewaltigen Fortschritt gegeben. Wenn ich denke, wie die Prediger der Vergangenheit über den Leuten immer wieder ans Herz legen mussten, dass sie nicht fluchen, als eigene Bruderschaften gegeben, die sich bemüht haben, das Fluchen abzustellen. Also ich meine, wenn ich so schaue, es wird heute nicht mehr so viel geflucht, aber dafür ist auf der anderen Seite der Sonntag, die heilige Messe, wird häufig viel zu wenig geschätzt. Ich meine, es ist natürlich keine Sünde, wenn man Werktag nicht in die Kirche geht, aber wenn ich doch Zeit hätte und da könnt ihr mich doch auf den Weg machen. Das ist ja so ein Gnadengeschenk hier, die heilige Messe. Und die heilige Kommunion empfangen darf. Und so könnten wir jetzt so die ganze 10 Gebote durchmachen und müsste sagen, schau, da und dort, wenn genau hinschaust, so toll ist das alles nicht. Du könntest da schon manches noch besser machen mit der Gnade Gottes. Also man soll sich selber nicht für so heilig halten. Man sollte es immer wieder sein Leben wirklich auch bedenken. ob man jetzt da, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, in einer Familie, wie leicht hat man da doch Zorn und all die Dinge. Also, das heißt damit recht, wer sagt, dass er keine Sünde hat, der führt sich selbst in die Irre. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber es bedarf schon einer gewissen Schulung. Das muss man auch sagen. Sonst gehen wir oft sehr leicht weg. Ich denke mir immer, das ist so ähnlich wie bei einem Netz. Es gibt Netze, die sind sehr eng, maschig. Das wäre so skrupulant. Einer, der so ängstlich ist, dass er hinter allem gleich eine Sünde vermutet. Und die anderen, die haben so ein weitmaschiges Netz, da ging ein ganzes Auto durch.
Die Umkehr zu Christus, die Wiedergeburt aus der Taufe, die Gabe des Heiligen Geistes, der Empfang des Leibes und des Blutes Christi als Nahrung haben uns heilig und untadelig vor Gott gemacht. So wie die Kirche selbst, die Braut Christi, heilig und makellos ist. Das in der christlichen Initiation erhaltene neue Leben hat jedoch die Gebrechlichkeit und Schwäche der menschlichen Natur nicht behoben und auch nicht die Neigung zur Sünde, die sogenannte Konkupiszenz. Diese verbleibt in den Getauften, damit sie sich mit Hilfe der Gnade Christi im Kampf des christlichen Lebens bewähren. In diesem Kampf geht es darum, zur Heiligkeit und zum ewigen Leben umzukehren, zu denen der Herr uns beständig ruft.
Zum einen sind wir in der heiligen Taufe Heilige geworden, aber zum anderen sind wir ständig bedroht, sind ständig versucht und natürlich auch immer gefährdet zu fallen. Und keiner kann von sich sagen, dass er nicht in dieser Gefahr ist, zu sündigen. Keiner kann von sich sagen, ich bringe das alles fertig, ich meister das alles. Nein, wir sind immer gefährdete Menschen, gebrechlich und schwach. Und die Neigung zur Sünde ist einfach vorhanden. Und die ist in jedem vorhanden. Und es sind natürlich sehr unterschiedlich. Ich meine, der eine, der neigt dazu, dass er recht geizig ist und sich, dass er nichts hergeben möchte. Der andere, der neigt dazu, dass er neidisch ist. Der andere ist recht stolz. Also jeder hat, oder der eine, der lügt fürs Leben gern. Das heißt, er merkt gar nicht mehr, dass er dauernd lügt. Also da gibt es so viele Anlagen, unter anderem, der freut sich, wenn er einen übers Ohr hauen kann. Also da gibt es so viele Dinge im menschlichen Leben, wo die Neigungen da sind, oder im sechsten Gebot und so weiter. Also die Neigung des Menschen ist einfach da und da gilt es zu ringen und zu kämpfen. Und es gibt Siege und es gibt Niederlagen. Und in der heiligen Beichte, da können wir immer wieder neu aufstehen. Und da schenkt uns Gott die Vergebung und lässt uns wieder mit neuer Kraft diesen Kampf aufnehmen, denn das dürfen wir ja nie vergessen, dass in jeder heiligen Beichte wir auch die Gnade Gottes empfangen, den Beistand Gottes in besonderer Weise. Auch das sollte man nie vergessen.
Katechismus bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell und wir haben eine erste Hörerin, die anonym bleiben möchte, aber einen Beitrag zur Sendung hat. Guten Tag.
Grüß Gott. Und zwar habe ich gelesen, Beichte, Bindestrich, größte Gnade auf kleinstem Raum.
Ah, oh, das ist gut.
Gell? Das gehört überall hin. Wie? Sonst rennen die Leute, wenn es billig was zu kaufen gibt. Ja, da gibt es ein Sonderangebot. Und bei der Beichte haben wir es überall. Auf Wiederhören.
Vielen Dank für Ihren Anruf. Sehr treffend. Die nächste Hörerin ist die Frau Bichler. Guten Tag.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Und zwar habe ich eine Frage. Es hat doch einmal geheißen gehabt, das, was Sie jetzt sagten, die Verfehlung, das sind eigentlich alles lästliche Sünden, lästliche. Und bei lästlichen Sünden kann man doch auch zur Heiligen Kommunion gehen.
Ja, ja.
Und da war ich immer der Meinung gewesen früher, dass die dann auch nicht so gebeichtet werden müssen, weil das ja eigentlich lästliche Sünden, die man ja mit der Heiligen Kommunion wieder gewissermaßen getilgt hat. Wenn man immer laufend gegangen ist, sonntags wenn ich zur Kirche gehe doch zur Kommunion wieder, weil ich denke, ich habe ja nur lästliche Sünden. Und wie beurteilen Sie das jetzt?
wäre es schon doch wichtig. Wäre schon doch wichtig. Der Heilige Vater hat es jetzt wieder in seinem jüngsten Schreiben, hat er wieder darauf hingewiesen, dass es doch sehr wichtig ist, dass man also auch das Bußsakrament, auch wenn man lästliche Sünden hat, weil die Heilige Beichte stärkt uns ja auch in besonderer Weise, darum hat der Herr uns dieses Sakrament ja auch gegeben.
Ja, ich meine, das ist ganz klar, aber ich habe gedacht...
Das heißt nicht, dass Sie alle 8 Tage zum Beichten gehen müssen.
Ja, das tue ich schon, aber ich habe immer gedacht gehabt, ich gehe schon zum Beichten, aber ich dachte mir, diese lästlichen Sünden, die ich dann nachher während der Heiligen Kommunion da wieder getilgt hatte, dass ich die dann nicht mehr sagen brauchte. Stimmt das nicht?
Ja, das stimmt schon und auch wieder nicht ganz, weil es da auch eine gewisse, ja, durch die Heilige Beichte noch eine stärkere, sagen wir, sündentilgende Kraft dahinter steht, auch die Folgen der Sünde noch stärker sozusagen getilgt werden. Also es wäre schon ratsam.
Ja, ich meine, ich habe es dann schon, aber ich habe das eigentlich mal so in Erinnerung gehabt und war dann eben so der Meinung gewesen. Aber Sie haben es jetzt besser gesagt und ich höre also auf, dass wir besser achten.
Ja, also wie gesagt, gerade, dass man dann auch, sagen wir, mit dem Empfang der Heiligen Kommunion dann auch nicht in eine gewisse Oberflächlichkeit hineingerät. Aber das ist bei Ihnen ja sicher nicht der Fall.
Na, ist es nicht der Fall. Also ich versuche dann vorher immer, da Vergebung zu bitten. Wenn ich weiß, es sind an sich nur so, was Sie eben auch erzählt haben, von so eigentlich keine gravierenden Sachen, sondern eben nur so, wie gesagt, mehr so Gewohnheitsgeschichten.
Ja, ja.
Frau Bichler, vielen Dank für Ihren Beitrag zur Sendung.
Danke auch, ja.
Gottes Segen wünsche ich Ihnen.
Dankeschön.
Wir haben als nächste Hörerin die Frau Maria. Guten Tag, Frau Maria.
Ja, und zwar habe ich eine zu den Sünden da, beziehungsweise zum Sonntagsgebot. Und zwar im Großen Katechismus, Seite 557, Nummer 2180, das Sonntagsgebot. Und das möchte ich mal, dass Sie es nochmal genau erklären. Da steht nämlich drin, dass die sonntägliche Eucharistie den Grund zum christlichen Leben bestätigt ist. Und dass man halt wirklich Dispens braucht und dass es auch schon eine schwere Sünde ist. Darum möchte ich ja, das möchte ich gerne nochmal geklärt haben. Ich bedanke mich herzlich. Wiederhören.
Frau Maria, vielen Dank für diesen Beitrag zur Sendung. Dankeschön. Dekan Schwind, möchten Sie noch kurz was dazu sagen?
Ja, ich meine, das wird oft vernachlässigt. Das wird oft nicht genügend gesehen, dass eben die Schlamperei, was den Sonntag anlangt, dass das schon eine nicht geringe Schuld ist, wo man schuldig wird an der Gemeinschaft der Gläubigen, wo man, ich meine, auch durch das Zeugnis, das man gibt, denken Sie dran, der Platz ist am Sonntag leer und der andere sieht, der kommt halt nicht, gell? Aber da muss ich wieder sagen, wir müssten selber miteinander auch mithelfen, dass das Bewusstsein für die Eucharistie gestärkt wird. Da krankt es dran. Wenn wir deutlicher wüssten, welche Gnade von jeder heiligen Messe ausgeht, dann wären die Kirchen nicht bloß am Sonntag übervoll, sondern da wären sie auch am Werktag viel besser besucht, als sie gegenwärtig häufig sind. Weil die Hochschätzung der Eucharistie wäre das A und O. Nur bräuchte es dazu wirklich einer guten Katechese, bräuchte es eine Hinführung schon vom frühen Kindesalter an, um diese Wertschätzung zu fördern. Und wenn die Wertschätzung von klein an da ist, dann wird man das immer mit einem ganz anderen Bewusstsein mitfeiern.
Die nächste Hörerin, die schon angerufen hat, der kann geschwind, ich unterbreche Sie da ganz kurz, ist die Frau Kollett. Frau Kollett, guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Dekan. Ich wollte ein Zeugnis geben. Ich hatte zum Beispiel früher immer an mir, das war eine dumme Angewohnheit, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich kam häufig zur Heiligen Messe etwas zu spät. Und wenn es nur 2 Minuten waren, ich ging einfach zu spät zu Hause weg. Und dann hatte ich, und ich glaube, ich bin kein Einzelfall damit, auch an mir über andere Leute schon mal abfällig zu sprechen. Und das ist mir auf einmal klar geworden. Und dann habe ich diese beiden Macken, nenne ich das jetzt mal, habe ich die mit ins Bußsakrament hineingenommen. Und seitdem ich mir das eine ganze Zeit lang regelmäßig gebeichtet habe, seitdem habe ich das nicht mehr. Vielleicht kann da auch einer der Hörer etwas mit anfangen.
Vielen Dank für dieses Zeugnis, das Sie gegeben haben, Frau Kollert.
Ja, da sind wir sehr dankbar dafür. Das ist nämlich manchmal schon, das zu spät kommen, das gilt auch für Geistliche, für Ministranten, dass manche da alles auf die letzte Minute hin richten. Oder es gibt also auch Priester, die grundsätzlich zu spät anfangen. Dann wird auch die Gemeinde später kommen, weil sie wissen, der fängt sowieso nicht pünktlich an. Also da müsste man schon in jede Richtung schauen, dass man auch pünktlich ist. Ich meine, wenn ein Pfarrer mehrere Pfarreien hat, ist manchmal schon mit einer großen Hetze auch verbunden. Gerade, sagen wir, an Festtagen und so, wo der Kirchenchor dann Amt singt. Und dann hat der Pfarrer vielleicht keinen Rhythmus in der Zeit von einer heiligen Messe zur anderen, dass er das leicht schaffen kann. Dann passiert schon, dass er zu spät kommt. Aber es sollte halt kein Dauerzustand sein. Und so ist bei den Gläubigen auch. Man macht ja die Erfahrung, dass häufig die Leute, die am nächsten von der Kirche wohnen, am spätesten kommen. Aber ich kann das von meinem Verein nicht sagen. Das muss ich schon sagen. Also meine Pfarreien sind ausgesprochen pünktliche Pfarreien. Da bin ich schon sehr verwöhnt.
Zwei gute Zeugnisse. Frau Kollert, nochmals vielen Dank für Ihr Zeugnis.
Ja, bitteschön.
Gottes Segen Ihnen in dieser Woche.
Dankeschön. Ihnen auch alle.
Dekan Gschwind, die nächste Hörerin, ist bereits auch schon auf Sendung. Ich darf die Frau van Wohlfahren begrüßen.
Ja, ich möchte mich bedanken für die wunderbare Sendung. Ich habe zwei Sachen, die ich so erwähnen möchte. Zuerst wollte ich sagen, wenn die Menschen die Liebe zu Herrn Jesus in sich spüren würden und zu die Kirche, würde man niemanden zur Sonntagsmesse zwingen oder überreden müssen. Zweitens denke ich, wenn wir mit Beispiel vorangehen und einfach die Freude immer haben, durch die Eucharistie kriegen wir die Freude und die Liebe und Zufriedenheit, dann merkt die Umfeld auch, dass irgendwas ist dran und dass wir einfach glücklich sind und zufrieden, obwohl nach außen vielleicht manchmal wir keine Gründe dazu hätten. Und dann habe ich noch eine Frage. Ich lebe alleine, ich habe aber zwei Töchter, die bei dem Vater leben und ich lebe den Glauben. Ich gehe auch zur Messe und wenn meine Kinder zu Besuch zu mir kommen, die sind 12 und 9 Jahre alt, dann einfach diese Begeisterung für die Kirche, für Herr Jesus, für den Glauben vermittle ich denen. Dennoch, sogar gehen die mit mir zur Beichte, aber ich habe trotzdem Problem mit der 12-jährigen Tochter, dass sie nicht zur Beichte gehen möchte. Konnten Sie mir Rat geben, was ich tun sollte, was vielleicht sollte ich sagen? Das ist alles, möchte ich mich bedanken.
Vielen Dank.
Ja, hier das gute Wort zu finden, da muss man als erstes den Heiligen Geist anrufen, dass der Heilige Geist einem hilft, das rechte Wort zu sagen. Da müsste man vielleicht von Beispielen erzählen, was die heilige Beichte auch bewirkt im Menschen. Gerade in diesem Alter, da beginnt ja schon eine Zeit, wo ein starkes Ringen auch im Menschen vorhanden ist. Denken Sie daran, der Don Bosco hat ja mit sehr schwierigen Kindern zu tun gehabt, mit Jugendlichen. Und er hat da so viel fertiggebracht. Und dann wurde er gefragt, woran liegt's denn eigentlich? Was ist denn das Geheimnis Ihrer Pädagogik? Und da sagt er, ja, ich habe kein Besonderes. Heilige Messe, heilige Beichte, heilige Kommunion. Und ich meine, wenn Sie Ihrer Tochter sagen, schau Mädle, das Leben ist nicht leicht. Und der liebe Gott möchte dir so viel Kraft schenken für dein Leben. Und in der heiligen Beichte, da richtet sich dein Herz wieder ganz hin auf Gott und auf den Himmel. Was ist dieses Leben? Dieses Leben ist doch so kurz. Aber schau hin, geh den Weg mit Jesus und du wirst sehen, das macht dich glücklich, das macht dich froh. Nicht immer gleich wird es dir gelingen, das Gute in deinem Leben zu tun, aber Gott gibt dir die Kraft, wenn du nur mit ihm gehst und den Weg mit ihm gehen möchtest.
Dekan Gschwind, ich denke, also mir sind keine Zeugnisse bekannt von Menschen, die bei der Beichte waren und die hinterher sagen, das hat mir gar nichts gebracht. Und trotzdem gibt es eben so, ja, wie soll man sagen, so eine Flucht vor diesem Sakrament, dass viele Menschen das jetzt ja nicht sagen, das habe ich nicht mehr nötig, das brauche ich nicht, das mache ich mit mir selber aus. Wir kennen das ja überwiegend auch von Männern, die dann sagen, ich mache einen Spaziergang, ich mache das mit mir selber aus, ich rede mit Gott und dann ist das alles gut. Würden Sie so auch, wie Sie jetzt eben die Argumente gesagt haben für die Tochter, würden Sie da den Erwachsenen noch was hinzufügen?
Ja, also ich meine, man muss immer wieder dran denken, was Gott uns in diesem Sakrament schenkt. Und wenn uns das einmal aufgehen würde, dann würden wir auch keinen großen Bogen um den Beichtstuhl machen. Der böse Feind, der will natürlich nicht, dass wir dahin gehen. Und er setzt alles daran, um uns das so madig wie möglich zu machen. Und er sagt uns, dass das sowieso nichts hilft. Und der wird also 100.000 Argumente uns bringen, warum das alles nichts ist. Aber man muss den Sprung machen. Ich habe ja schon erlebt, dass Leute, die schon lange nicht mehr beim Beichten waren, und dann haben sie den Weg gefunden, aus irgendwelchen Gründen. Es war, die Tochter hat geheiratet oder irgendwas, und da hat man dann gedacht, jetzt gehst du doch wieder mal zum Beichten. Und nachher gesagt haben, wäre doch schon lang gegangen. Das und jenes hat mich so geplagt. Und jetzt weiß ich, jetzt ist es in Ordnung. Und der Beichtvater ist ja auch einer, der dann hilft. Und es ist auch nicht so, wenn einer schon lang nicht mehr beim Beichten war, dass, wenn jetzt einer sagt, ich war jetzt 20 Jahre nicht mehr beim Beichten, dass der Priester da nachher in Ohnmacht fällt und sagt, um Gottes Willen oder so. Da gibt es eine schöne Begebenheit. In einem Roman wird also geschildert, da geht einer zum Beichten. Und dann beichtet er, das ist also ein englischer Roman, und dann beichtet der, er hat also getötet. Und der Priester sagt dann, how many, wie viele? Also Gott verspricht, ein Priester haut nicht so schnell was um.
Gut, Dekan Gschwind, wir haben noch eine weitere Hörerin in der Sendung, die Frau Koch, die nehmen wir jetzt gleich noch dran. Guten Tag, Frau Koch.
Ja, guten Abend, grüß Gott. Ich möchte denn zu der Beichte von lässlichen Sünden noch was sagen. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil man nimmt sich ja immer einen Vorsatz. Und wenn man das immer wieder beichtet, ich glaube, dann kriegt man auch die Gnade und die Hilfe, einfach diese Sünden auch abzustellen. Das denke ich, hat auch die Frau mit dem zu spät kommen in die Kirche, ich meine, sie hat es immer wieder gebeichtet und irgendwann hat sie das geschafft, einfach abzustellen. Und darum denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass man auch die lässlichen Sünden beichtet, weil alles zieht ja irgendwie einen Schwanz hinter sich.
Ja, da haben Sie recht.
Frau Koch.
Da haben Sie wirklich recht. Und das, da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen.
Ja, also darum denke ich, hat die Frau das auch gesagt, sie hat es jetzt irgendwie geschafft, oder nicht mehr über andere zu reden. Wenn ich mir das als Vorsatz nehme, lieber Gott, gib mir die Hilfe, die Gnade einfach. Irgendwann denke ich, aber das muss ich beichten, ich muss das aussprechen, denke ich.
Ja, das ist das Wichtige.
Gell?
Frau Koch, vielen Dank für diesen Beitrag dazu. Dankeschön.
Bitte schön. Wiederhören und alles Gute.
Ihnen auch wiederhören. Dekan Gschwind, ich habe mal gehört, dass das mit der Beichte auch wie mit dem Gebet ist und dass man das vergleichen kann wie mit einem Konzertpianisten, der von sich sagt, wenn ich 1 bis 3 Tage nicht übe, dann spüre ich das persönlich im Konzert. Wenn ich über eine Woche nicht übe, dann hören es die geschulten Konzertbesucher, die also öfters in Konzerte gehen. Und wenn ich 2 Wochen nicht übe, dann merken das alle, die mir zuhören. Und ich denke, so ist das mit dem Gebet, aber auch mit der Beichte. Man merkt das Menschen an, wie sie leben, wie ihre Beziehung zu Gott ist.
Ja, ich weiß nicht, das war, glaube ich, Papst Johannes Paul I., der einmal gesagt hat, da ist auch gefragt worden, und wie oft gehen Sie zum Beichten? Hat er gesagt, jede Woche, denn ich bade auch jede Woche.
Sehr gut, genau. Jawohl. Und auch das unterlässt man nicht. Und so kann man das ruhig auch, ja, das kann man schon so vergleichen, weil wir haben heute viele Psychologen, die in Brot und Arbeit sind, und ich denke, auch viele Beratungsstellen. Manches würde sich schon durch die Beichte erledigen, wie die Hörerin, die Frau Koch, eben schon gesagt hat. Manches baut sich dann auch auf, wenn man es nicht abgibt, wenn man es nicht loslässt. Man hält ja dann auch an Dingen fest.
Ja, ja. Und die verhärten sich dann auch.
Ja. Deckang Schwind, ich sage vielen, vielen Dank für die Zeit, für Ihre Ausführungen zu den Texten, die wir heute gehört haben. Ich würde Sie bitten, dass Sie uns zum Abschluss der Sendung jetzt noch den Segen spenden.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe allezeit bei euch.
Amen.